wer kennt denn alles CD-Record? Gut. Und wie benutzt er das? Über eine GUI oder über die Kommandozeile? Ehrlich? War erstaunlich, ja. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Tipps geben, nachdem ich mal ein bisschen so die Historie erzählt habe, was man halt mit der Kommandozeile jetzt mit den neueren Versionen alles noch mehr machen kann. Vielleicht erstmal so, der älteste Code ist, was die wenigsten Leute wissen, der in CD-Record drin ist, ist ja schon über 20 Jahre alt. Das ist nämlich der Code, der für das Verschicken von SCSI-Kommandos zu beliebigen Geräten gedacht ist. Den habe ich mal 1986 unter Sonos 3 geschrieben. Und da war aber noch von Brenner nichts zu sehen. Dann 92 kam von Philips und Kodak die Foto-CD und der erste CD-Brenner. Damals noch 20.000 Mark haben die Dinger gekostet und ein Rohling so um die 70 Mark. Und da hatte ich also zu dem Zeitpunkt auch Kontakt zu Philips aufgenommen. Die waren bereit, alle Informationen zu liefern. Leider ist dann die Firma, wo ich gearbeitet habe, pleite gegangen und die konnten die 20.000 Mark nicht mehr bezahlen, um den Brenner zu kaufen. Und dadurch ist das etwas hängen geblieben. Und nachdem die Firma richtig pleite war und ein halbes Jahr arbeitslos war und dann im Forschungsinstitut angefangen habe, hat sich herausgestellt, dort gibt es genau den Brenner, den ich da mal kaufen wollte und der steht gerade unbenutzt rum. Dann habe ich ihn mir genommen und habe mal versucht, was man da so machen kann. 1996 im Februar war dann die erste Version von CD-Record fertig. Die lief auf Solaris erstmal nur. Unter Linux gab es damals zu dem Zeitpunkt ein Kommando, das hieß CD-Write. Werden wahrscheinlich die wenigsten noch kennen. Und da habe ich mich auch erstmal an Linux gar nicht rangewagt, weil ich gesagt habe, alles was so extrem hardware-spezifisch ist, lässt sich schlecht portieren. Aber dann kamen die Linux-Leute und wollten das haben, weil CD-Record konnte Multisession schreiben und dieses CD-Write-Programm von, was es bei Linux gab, konnte das nicht. Multisession heißt, man schreibt ein Stück auf eine CD drauf und kann dann hinten nochmal was dranhängen und das Filesystem wird so geschickt gebaut, dass man so eine Summe als Ansicht sehen kann. Ja, und als dann sich herausgestellt hat, der Linux-Support war ja gar nicht so einfach einzubauen, da meldeten sich dann plötzlich die Leute von FreeBSD und dann wollten die Irix-Leute, hier SGI Irix und HPX-Leute halt auch CD-Record haben und wenn man hier so an den Daten sehen kann, ging das also relativ schnell. Da gab es also ein Jahr, wo praktisch nichts inhaltlich an CD-Record weitergegangen ist, sondern wo halt nur eine Portierung nach der anderen gemacht worden ist. Und nachdem dann so im Jahr 2000 alle Betriebssysteme unterstützt waren, die irgendwie sinnvoll waren, ist lustigerweise eine Firma aus Belgien, die vorher für relativ viel Geld CD-Brennsoftware für Unix-artige Betriebssysteme verkauft hat, pleite gegangen. Sieht man halt auch, Open Source kann sehr erfolgreich sein. Ja, und wie man jetzt hier schon sieht, was die wenigsten Leute wissen werden, CD-Record kann seit 1998 DVDs schreiben. Das ist so entstanden, dass 1997 sich die Leute von der ESO, das ist die European Southern Observatory, das ist die größte Sternwarte der Welt, die von den Europäern betrieben wird. Die haben eine Zentrale bei München in Garching und haben zu dem Zeitpunkt gerade ihr neues Teleskop in Chile auf so einem riesengroßen Berg aufgebaut, bestehend aus 4 8-Meter-Teleskopen, die man also auch optisch zusammenschalten kann, sodass sie wie ein 30-Meter-Teleskop wirken. Und die haben dann nur digitale Aufnahmen gemacht, wollten das alles auf DVDs machen. Und die haben sich dann bei Pioneer gemeldet und haben gesagt, wir wollen das auch mit CD-Record haben, gebt dem Schilling doch mal so einen Brenner. Und dann hatte ich plötzlich Anfang 1998 so einen DVD-Brenner, der damals so fast 30.000 Mark gekostet hat, zusammen mit so 3-4 Rohlingen, die das Stück 140 Mark gekostet haben. Und da ist der DVD-Support entstanden, der allerdings zu dem Zeitpunkt, weil die ganzen Informationen von Pioneer nur unter Non-Disclosure Agreement gekommen sind, nicht in die Open-Source-Version reingewandert ist. sondern halt nur für Interessierte verfügbar war. Es war auch so, dass die DVD-Brenner zu dem Zeitpunkt von normalen Leuten gar nicht gekauft werden konnten. Also selbst wenn man die 30.000 Mark gehabt hätte, hätte Pioneer nichts verkauft, weil da musste der Chef von Pioneer einmal nicken, um überhaupt so ein Laufwerk kaufen zu können. Ja, die weiteren Features, die dann so langsam dazukamen bei CD-Rekord, ist ein Klonmodus. Das ist für CDs, die kann man auch RAW auslesen und dann kann man sie auch wieder RAW schreiben. Dann kann man Dinge mitkopieren, die so ein bisschen so versteckt liegen. Im Jahr 2001 kam auch Support rein für diese CD-RWIN-Q-Sheets. Ich weiß nicht, ob das einer von euch mal irgendwo gesehen hat. Man findet häufig irgendwo im Netz irgendwelche vorbereiteten Sachen zum Brennen. Und da findet man immer so zwei Files, einen .bin-File und einen .q-File. Das sind dann Sachen, die gedacht sind für das Programm CD-RWIN. Und das kann also CD-Record inzwischen auch schreiben. Ja, dann 2003 kamen die Plus-DVD-Sachen dazu, wobei man sagen muss, Minus, also DVD-Minus ist ein Standard von der DVD, vom DVD-Forum. DVD Plus ist so ein privater Firmenstandard von Sony und Philips. Und es sah eine Zeit lang so aus, die haben jahrelang behauptet, ja, nächstes Jahr kommt es, es kam aber nie, während Pioneer schon relativ lange die Hardware verkauft hat. Und dann irgendwann waren sie doch da, aber halt Philips und Sony haben halt auch viel Geld, die können dann, wenn sie etwas zu spät kommen, auch richtig viel Geld in Werbung ausgeben, sodass sie trotzdem erfolgreich sind. Dann, jetzt letztes Jahr, kam die erste Blu-ray-Unterstützung dazu. Und Ende letzten Jahres so ein bisschen Qualitätsüberprüfung für einige Laufwerke im CD- und DVD-Bereich. Da kann ich nachher noch was zu sagen. Interessant ist, was ich jetzt vor ein paar Wochen erstmal wieder festgestellt habe, was mich selbst verwundert hat, gegenüber dem Ur-CD-Record, was da im Februar 1996 rauskam, ist der Code inzwischen auf das Hundertfache angewachsen. Aber es sind ja auch schon inzwischen 12 Jahre vergangen. So, jetzt wollte ich noch so ein bisschen was erzählen, weil viele Leute sich immer wundern, was ist da mit CD-Record und CD-Record Pro DVD gewesen. Ich hatte eben ja schon gesagt, CD-Record war ursprünglich mal mit den DVD-Erweiterungen Closed Source. Und zwar deswegen, weil ich bei Pioneer Non-Disclosure Agreement unterschreiben musste, um an die Informationen ranzukommen, wie man die Laufwerke benutzt. Und zusätzlich war noch eine andere Sache da, dass die Laufwerke einfach zu teuer waren. Es hat sich niemand dafür interessiert. Dann gab es so einen Hickhack zwischen Pioneer und der amerikanischen Filmindustrie. Und so etwa um das Jahr 2001 hat Pioneer, nachdem keine Einigung mit der Filmindustrie herzustellen war, einfach die Laufwerke, die haben gesagt, wir haben eine Idee, wo man halt dieses Content Scrambling da nicht schreiben kann. Und wenn ihr nichts Besseres bis zu dem Termin uns vorschlägt, dann verkaufen wir die Laufwerke einfach, so wie sie sind. Und dann fingen sie erstmal an, überhaupt die normalen Brenner an normale Leute zu verkaufen, für etwa 2000 Mark. Und da habe ich dann also auch angefangen, erstmal die kostenlos Binaries von dem CD-Record Pro DVD rauszugeben, also das CD-Record, was den DVD-Code auch enthält. Und zwar, dass da das noch nicht Open Source geworden ist, hat also einen anderen Grund. Eine große deutsche Brennsoftwareherstellerfirma hat mir schon mal ein bisschen Software geklaut. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man juristisch da nicht gegen vorgehen konnte. Und da die zu dem Zeitpunkt noch keinen DVD-Schreibcode hatten, habe ich gesagt, nochmal lasse ich mir von denen nichts klauen. Und dann hältst du einfach den Source-Code für das DVD-Schreiben so lange zurück, bis die es auch haben. Es gab aber immer nur eine CD-Record-Quelle. Das heißt also, der Code, der als freie Software verteilt worden ist, der hat ein paar if-devs drin. Und der wurde mit UnIFDEV behandelt, sodass halt ein bisschen was von dem Source-Code einfach gefehlt hat. Aber entwickelt worden ist es immer die ganze Zeit als Gesamtsystem, sodass halt zu dem Zeitpunkt, als ich dann halt im Mai 2006 gesagt habe, so ist es der Zeitpunkt gekommen, der DVD-Support-Code wird auch Open Source, ich nichts weiter machen musste, als dieses UnIFDEV beseitigen. So, DVD, falls das so interessant ist, können wir auch schnell rübergehen. DVD-R kam September 97 raus, vom DVD-Forum standardisiert. 1998 wurde dieser Pioneer-Brenner verkauft, habe ich ja auch schon gerade gesagt. Also 30.000 Mark hat der Brenner gekostet, Medienpreise waren auch sehr hoch. Dann gab es nochmal ein Nachfolgemodell für so 8.000 bis 10.000 Mark, ein bisschen später. Aber richtig erst im August 2001 kam dieser Pioneer A03 raus, der tatsächlich so dann das Ganze für jedermann eröffnet hat. CD Record kann inzwischen alle Formate schreiben. Ich habe hier mal die ganzen Formate noch so ein bisschen aufgelistet. Es gibt also DVD-ROM, das sind gepresste DVDs. Es gibt DVD-R, das ist halt einmal beschreibbare DVDs nach dem DVD-Forum-Standard. DVD-RW sind mehrfach beschreibbare DVDs nach dem DVD-Forum-Standard. Und die verhalten sich alle gleichartig. Das heißt, die bilden eine Familie. Dann gibt es noch ein Format, das nennt sich DVD-REM. Das hat eigentlich mit den DVDs gar nichts zu tun, außer dass es 12 cm große Scheiben sind. Das ist ursprünglich mal ein von einer englischen Firma namens Plasmon und der Firma Mazdushta Panasonic entwickelte Fast Change Disc, die da auch schon lange vorher verkauft worden ist. Und als dann die DVD rauskam, haben sie das Teil einfach DVD-REM genannt. Mit Erlaubnis des DVD-Forums allerdings. Die erlebt in letzter Zeit, gerade für Backups, übrigens ein Revival, und zwar aus folgendem Grund. Im Gegensatz zu allen anderen DVD-Formaten hat die ein Defektmanagement. Die schreibt nicht ganz so schnell, die macht nach jeder Umdrehung Schreiben noch eine Leseumdrehung und überprüft, ob das, was da geschrieben worden ist, auch drauf ist. Und wenn nicht, wird der Sektor an einer anderen Stelle umgemappt, vollautomatisch, wo das Teil noch heil ist. Und dadurch ist die Zuverlässigkeit von Backups auf sowas deutlich größer, auch wenn die Schreibgeschwindigkeit halt nicht ganz so gut ist, wie das, was man bei anderen DVD-Formaten haben kann. Aber die Preise sind inzwischen von diesen DVD-RAMs so runtergegangen und fast alle modernen Laufwerke können DVD-RAM, sodass man also auch, wenn jemand von euch zum Beispiel die Idee hat, auf DVDs Backups zu machen, dann sollte er sich überlegen, ob er nicht einfach da ein paar Cent pro Rolling mehr ausgibt und DVD-RAMs nimmt, weil die einfach da ein bisschen zuverlässiger sind. Ja, seit Anfang 2002 kamen dann halt Sony und Philips mit diesem DVD Plus RW Format raus. Da, zuerst nur mit Plus RW, dann mit Plus R. Die beiden Formate sind selbst untereinander nicht kompatibel, obwohl Sony und Philips das immer so dargestellt haben. Das hat also eine Zeit lang zu einem ziemlichen Formatwirrwarr geführt. Und Firmen wie Pioneer, die halt nur die standardisierten DVD-Forum-Formate unterstützt haben, haben dann irgendwann nach ein paar Jahren angefangen, nachdem sie von den Kunden genervt worden sind, ich habe da gerade einen DVD-Rolling gekauft, warum brennt denn euer Brenner denn nicht? Ne? Da ist dann sowas passiert, habe ich dann durch Rumpfragen mal so erfahren, bei Karstadt läuft es zum Beispiel so, da kommt irgendein, da ist also ein Mensch in der Abteilung Computer dafür verantwortlich, die Hardware einzukaufen. Da kommt irgendein Vertreter vorbei und verkauft dem vielleicht Brenner, der DVD minus kann. Und ein ganz anderer Mensch ist dafür zuständig, die Medien einzukaufen. Da kommt ein anderer Vertreter und der erzählt ihm, die Plus-Medien sind die besten Medien. Und dann kommst du halt irgendwann in ein Karstadt-Kaufhaus und stellst also fest, die haben halt DVD plus Rohlinge und DVD minus Laufwerke. Und wenn dann die Kunden sowas da kaufen, dann haben sie es im gleichen Kaufhaus gekauft, das muss doch zusammenpassen, dann sind die etwas verwirrt und daraufhin fingen irgendwann an, eigentlich alle Hersteller, alle Formate in den Brennern zu unterstützen, weil es die einzige Möglichkeit war, aus diesem Wirrwarr noch wieder rauszukommen. Inzwischen gibt es, noch dazu, also die Video-CDs gibt, Video-DVDs gibt es in Ein- und Zweischicht. Einschicht haben so 4,7 GB, die zweischichtigen haben 9 GB. Das gibt es inzwischen seit einigen Jahren auch als DVD-R Dual Layer und als DVD Plus R. Eins heißt übrigens Dual Layer, das andere heißt ein bisschen anders, offiziell. Und damit kann man, also wenn man will, auch tatsächlich inzwischen Kinofilme drauf kopieren, wenn man die vorher von dem Content-Streaming befreit. Da gibt es nachher auch noch ein paar URLs. wie man das macht. Inzwischen gibt es übrigens standardisiert und es wird auch hergestellt von Firmen wie Werberteam mehrfach beschreibbare Dual-Layer-Rohlinge in beiden Formaten, die werden aber nicht verkauft. Und ich vermute, das liegt daran, dass die sich das Geschäft mit Blu-ray nicht kaputt machen wollen. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese wiederbeschreibbaren Dual-Layer-Medien von den alten Brennern nicht gelesen werden können, weil die haben noch weniger Reflexion. Das ist klar, das ist das also so ein Dual-Layer-System, wo man ja durchgucken muss, da kann nicht so viel Licht zurückreflektiert werden und da braucht man etwas andere Elektronik, um mit dem geringeren Reflexionsverhalten klarzukommen. Es kann also auch sein, dass die Produkthaftungsklagen befürchten, weil halt irgendjemand gesagt hat, da steht DVD-RAM drauf, warum kann ich das auf dem DVD-RAM-Laufwerk nicht auslesen? Ja, heute ist, nachdem die Brennerhersteller meine Zeit lang sehr diversifiziert hatten, es ganz viele Hersteller gab, hat sich alles wieder so ein bisschen konsolidiert, indem nämlich immer zwei große zusammengegangen sind. Gebaut werden Geräte heutzutage noch von Pioneer und Panasonic und dann sind Toshiba und Samsung zusammengegangen. Da steht, wenn man die Laufwerke anguckt, dann TSST drauf, Toshiba Samsung Storage. Dann gibt es Hitachi und Lucky Gold Star, die zusammengegangen sind. Da ist wie bei Toshiba Samsung eine Firma, nämlich Toshiba, entwickelt, Samsung produziert, bei Hitachi Lucky Gold Star ist es so, Hitachi entwickelt, LG produziert. Auf den Dingern steht HLDST drauf. Hitachi Lucky Gold Star Storage Division. Dann gibt's noch Hersteller, einen, der heißt Lite-On, das ist ein Chinese. Der baut teilweise für Sony und auch teilweise unter eigenem Label. Und dann sind nochmal die großen Labels Sony und NEC vor kurzem zusammengegangen. Und vermarkten ihre Geräte jetzt unter einem Label namens OptiArc. Die Firma Plexter, die eine Zeit lang mal gerade für uns Open-Source-Leute sehr nett war, weil sie halt als einzige sämtliche Informationen zum Programmieren zur Verfügung gestellt hat, hat vor ein paar Jahren angefangen, keine Programmierinformationen mehr für die neueren Geräte zu liefern. Und dann haben immer weniger Leute diese Firma gekauft. Mit dem Ergebnis, dass sie im Herbst 2006 die Produktion ihrer Geräte eingestellt hat, weil sie nämlich einfach mit ihren hohen Preisen, die sie hatten, nicht mehr konkurrenzfähig waren. Wer also jetzt ein Gerät kauft, wo Plexter draufsteht, sollte vorsichtig sein. Das sind halt zusammengekaufte Geräte von Pioneer, teilweise von Lite-On. Also das ist alles Mögliche. Das ist nur noch ein Händler. Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, alle aktuellen Brenner brennen alle aktuellen Formate. Und was also vielleicht auch interessant ist, die Notebook-Brenner haben die gleichen Chipsätze drin wie die großen Dinger, die lassen nur die Drehzahl, nehmen die Drehzahl von dem Medium auf die Hälfte runter. Natürlich brennen sie nicht ganz so schnell, aber ansonsten ist das alles das Gleiche. So, hatte ich ja gerade schon gesagt, CD Record schreibt auch alle Formate. Da können wir, glaube ich, drüber springen. Oh, jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen was dazu sagen. Was ist CD Record, was ist CDR Tools? Wer sich bei mir auf dem FTP-Server den Quellcode runterlädt, der findet das Ganze unter einer Directory, die heißt CD Record. Das ist aus historischen Gründen. Aber wenn er sich das Archiv anguckt, dann heißt es CDR Tools. Das liegt daran, dass am Anfang CD Record halt wirklich nur das Programm CD Record war. Und seit etwa 2000 wird der Name CDR-Tools verwendet, weil so schrittweise immer mehr Programme integriert wurden und in einem Bündel vertrieben worden sind. Also zum Beispiel 97 kam MKISO-FS dazu. Das ist ja ein Programm, was ursprünglich nicht von mir entwickelt worden ist, sondern von einem Menschen namens Eric Youngdale. Der hat es allerdings nur der hat es 92 angefangen, hat es bis 97 selbst entwickelt und dann hat er irgendwie aufgehört. Dann habe ich angefangen, aus Not daran weiterzuarbeiten. Dann gab es so 2 Jahre lang, wo er halt immer von mir die Patches bekommen hat und ein halbes Jahr oder ein Jahr später kamen dann von ihm offiziell Versionen, die genauso aussahen wie das, was ich halt längere Zeit vorher auch schon vertrieben habe. Und Ende 99 hat der Rick Youngdale den Code komplett offiziell übergeben. Seitdem bin ich auch der offizielle Maintainer von dem MKISAFS. Genauso haben wir halt auch eine Zusammenarbeit seit einiger Zeit mit Heiko Eisfeld für das CDD-R2WAV-Programm. Das ist ein Programm, was zum Auslesen von Audio-CDs da ist. Also die aktuellen Komponenten in den CDR-Tools ist erstmal das Brennprogramm CD-Record, das wir alle kennen, ein MKISAFS, was sicherlich auch alle kennen, was aber nicht nur ISO 9660 als Filesystem unterstützt, was seinen Namen gegeben hat, sondern halt auch Rockridge-Erweiterungen, damit kann man halt Unix-artige Zugriffsrechte und Filenamen hinkriegen. Dann gibt es Jolia, das ist was Microsoft verwendet. Im Augenblick gibt es also auch noch Apple HFS-Unterstützung drin und UDF, das ist Universal Data Format, das ist das, was offiziell das Filesystem auf den DVDs ist. CDD-R2WAV ist ein DAE-Programm, wie man so sagt, also digitales Audio-Extraktionsprogramm mit vielen Features. Das kann also nach Indexsätzen suchen. Das sind so Sachen, die hauptsächlich in älteren Opern-CDs vorkommen. Es kann CD-Text auslesen. Das ist also so in der CD versteckt Informationen über Sänger, also Interpreten, Komponisten und so weiter. Es kann auch die aus den Inhaltsverzeichnissen über das FreeDB-Datenbanksystem, übers Internet, wenn du eine CD ohne solche Textinformationen hast, nachschlagen. Dann gibt es die LibCD-Paranoia. Kann man vielleicht Folgendes sagen. 1997 etwa hat ein Mensch, ein Student vom MIT, der nennt sich selbst Monty, den werden viele Leute sicherlich jetzt in letzter Zeit kennen, weil von dem Ogg Forbes stammt. Auch der hat davor mal sich das CDD-R2WAV-Programm genommen und hat darauf eine Bibliothek dazu gepackt, mit der man schlecht lesbare Audio-CDs fehlerkorrigiert lesen kann. Und er hat das Ganze dann ursprünglich als Patch für CDD-R2WAV vertrieben, dann hat er es unter einem eigenen Namen, nämlich CD-Paranoia, vertrieben. Und er hat allerdings so ein 98, 99 auch wieder aufgehört, daran weiterzuentwickeln. Seitdem ist das Programm eigentlich tot. Und wir fanden, der Heiko und ich, wir fanden das sehr, sehr traurig, dass das dadurch praktisch das Programm nicht mehr mit modernen Betriebssystemen, modernen Laufwerken nutzbar ist. Und daraufhin habe ich mich mal hingesetzt und habe den Paranoia-Code rausgeholt aus dem alten Programm von dem Monty, habe eine Bibliothek draus gemacht und das benutzen wir jetzt auch in CDD-R2WAV. Das heißt also, die Leute, die vielleicht noch irgendwo gehört haben, ja, wenn du optimale Audio-CDs auslesen willst, nimm CD-Paranoia. Das ist schon lange nicht mehr wahr. Die beste Methode ist, CDD-R2WAV zu nehmen, weil das hat einfach auch eine fehlerkorrigierte Version, also eine neuere, verbesserte Version von dem CD-Paranoia drin, im Verhältnis zu dem, was in dem Originalprogramm drin ist, was nicht mehr weiterentwickelt wird. So, eine weitere Komponente aus den CDR-Tools nennt sich ReadCD. Das ist ein Programm, was ich mal geschrieben habe, um Daten-CDs zu extrahieren, und zwar hauptsächlich deswegen, weil es manche CDs gibt, die haben eine Partitionierung drauf, und wenn man die dann in ein Betriebssystem reintut, was diese Partitionierung versteht, dann ist man plötzlich nicht mehr in der Lage, den Inhalt von dieser CD in einen File auszulesen. Dann müsste sich die Partitionen nachher wieder mit Cat zusammenhauen. Und darum habe ich halt ein Programm mal ursprünglich geschrieben, was das auf SCSI-Ebene einfach so sektorweise ausliest und in den File reinschreibt. Da sind allerdings zusammen mit den CD-Record-Erweiterungen auch im Jahr 2001 Erweiterungen reingekommen, um das CDs im RAW-Mode auszulesen, damit man halt CDs klonen kann. Und da ist in den letzten Jahren auch zusätzlich noch Software reingekommen, um eine Fehleranalyse beim Lesen von Medien zu machen. So, dann gibt es RSCSI, was wahrscheinlich relativ wenig Leute kennen. Das nennt sich Remote-SCSI. Damit kann man ein CD-Record-Programm oder auch ein ReadCD oder ein CD-R2WAV-Programm, weil die das alles unterstützen, lokal auf diesem Rechner zum Beispiel laufen lassen. Aber der Brenner ist übers Netz auf einem ganz anderen Rechner. Und die SCSI-Kommandos werden übers Internet, also übers Ethernet zum Beispiel weitergeleitet. Dieses Remote-SCSI-Programm, was die Freigabe des Brenners für anderen Rechner macht, ist ein sehr, sehr kleines Programm. Dadurch kann man zum Beispiel, wenn man, inzwischen sieht es ja anders aus, aber das Ganze ist mal vor einigen Jahren schon entstanden, als nicht jeder einen Brenner in seinem Rechner hatte und wo man vielleicht gemeinsam mit den Leuten, die in einem Büro sitzen, einen Brenner in einem PC hatte und dann von allen Leuten aus dem Büro halt darauf brennen konnte. SCG-Check ist ein Programm, da solltet ihr vielleicht auch mal, wenn ihr wollt, mal mit rumspielen. Damit kann man überprüfen, ob auf dem lokalen Betriebssystem, was man hat, diese RIP-SCG, das ist eine Bibliothek, die ich halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, 1986 mal angefangen habe und die als Abstraktionsebene auf den gesamten Betriebssystemen drauf sitzt. Und darüber gibt es ein einheitliches SCSI-Transportsystem. Das heißt, es abstrahiert diese Bibliothek von den SCSI-Transport-Implementierungseigenheiten der einzelnen Betriebssysteme. Und jetzt ist es natürlich klar, dass man bei so einer Adaption Fehler machen kann. Und mit Hilfe von diesem SCG-Check-Programm kann man überprüfen, ob das Programm, diese RIP-SCG auf seinem eigenen Betriebssystem, was man gerade fährt, sich korrekt verhält. Und zwar korrekt, das Wesentliche ist da nämlich, wenn die SCSI-Kommandos fehlerfrei ablaufen, ist es alles kein Problem. Wichtig ist, was passiert, wenn ein Fehler bei einem SCSI-Kommando auftritt, kriegt man sämtliche notwendigen Fehlerinformationen. So, jetzt müssen wir mal erzählen, was es mit den wichtigsten Betriebssystemen so für Probleme gibt. Mit Linux haben wir folgendes Problem, dass etwa 2002 mit dem 2.6.8 Kern der Torvalds irgendwann mal ein paar Interfaces, die für das CD-Brennen wichtig sind, in einer inkompatiblen Weise in einer Nacht- und Nebel-Aktion geändert hat und danach lief CD-Record nicht mehr. Und es war so gut getimt, dass er das genau einen Tag gemacht hat, bevor eine stabile Version von CD-Record verteilt worden ist. Ich konnte also nichts mehr tun zu dem Zeitpunkt, ohne die Qualität des Produkts zu gefährden, und darum habe ich da zu dem Zeitpunkt dann Folgendes gemacht, dass ich halt in CD-Record eine Warnung eingebaut habe, wenn jemand CD-Record auf so einem neueren Linux-Kern gestartet hat, dass, falls es nicht läuft, soll er eventuell mal einen alten Kern benutzen, weil halt eine Interface-Änderung stattgefunden hat. Frage? Gut. Ganz wichtig ist Folgendes. Früher war es auch so bei Linux, das haben aber die meisten Leute offensichtlich vergessen. Die Programme CD-Record, RCD und CD-Directory-Waffen müssen unter Linux so mit Root installiert werden. Und zwar deswegen, weil nur wenn ein Programm unter Linux so mit Root ist, es in der Lage ist, beliebige SCSI-Kommandos zu beliebigen Geräten zu schicken. Ansonsten filtert diese neueren 2.6er Linux-Kerne bestimmte SCSI-Kommandos weg, und dann denkt CD-Record, das Laufwerk könne weniger, als es wirklich kann. Es kann auch was schief gehen. Es kann sein, dass er am Anfang meint, er könne was schreiben, fängt an zu schreiben und nachher geht schief, weil irgendwann später CD-Record versucht hat, ein Kommando zu verschicken, was Linux dann weggefiltert hat. Und wenn man halt vermeiden will, dass man solche Probleme kriegt, und wenn man vor allen Dingen auch Sonderfeatures von seinem Laufwerk, die immer mit Kommandos durchgeführt werden, die der Linux-Kern ohne Root-Rechte wegfiltern würde, sollte man darauf achten, dass diese Programme, die SCSI-Kommandos verschicken, das ist also CD-Record, RCD, CD-Datowaf, dass die also so mit Root installiert sind. Wichtig ist eine weitere Sache. Es gibt unter Linux diesen HAL-D, der zusammen mit den GUIs entdeckt, ob man eine CD oder irgendein tauschbares Medium oder auch ein USB-Stick oder sowas reingesteckt hat. Und das Problem ist, unter Linux hat der einen Implementierungsfehler Formatierungsfehler. Der greift alle paar Sekunden lesend auf das CD-Laufwerk zu und der stört dabei den Brennvorgang. Also wenn ich in dem aktuell besten Brennmodus brenne, dann passiert Folgendes. Nach kurzer Zeit, wenn das Brennen losgelaufen ist, glaubt der Haldi, weil er halt seine Tests falsch durchführt, die CD, die da drin ist, sei lesbar und fängt dann an, die CD, während sie noch geschrieben ist, zu mounten. Das heißt, da werden also Seeks erzwungen, und während er eigentlich nur schreiben wollte, wird gelesen, Ergebnis ist ein Buffer an der Wand und dann ist normalerweise der Rolling kaputt. Also wer irgendwie ganz merkwürdige Effekte unter Linux hat, das sind teilweise auch wirklich Effekte, wo ich selber sage, das kann gar nicht sein, probier trotzdem mal sicherheitshalber aus Haldi zu killen, dann sagen die nachher, ja, jetzt geht's. Also wer also unerklärliche Probleme hat unter Linux, sollte mal sehen, ob er vor dem Brennen den Haldi umbringt, weil dann halt diese nicht gerade freundlichen Parallelzugriffe auf das Laufwerk unterbunden werden. Ich weiß nicht, wer Solaris hat. Bei Solaris 9, was vielleicht einige Leute noch haben, da sind diverse Bugs in den SCSI-Treiber-Interfacen drin. Wenn man das tatsächlich benutzen will, muss man von mir den SCG-Treiber, den ich 86 geschrieben habe, dazuladen, dann geht das. Bei Solaris 10 und 11, moderne Versionen, sind keine Probleme bekannt. Wichtig ist, wenn man so ein älteres Solaris 10, 11 oder auch Solaris 9 hat, da gibt's halt auch seit Anfang der 90er Jahre bei Solaris ein Volume Management, was also dem entspricht, was dieser Haldi auf Linux macht. Und das Problem ist, wenn man den laufen hat und man tut eine leere CD rein in den älteren Solaris-Versionen, dann kann das Volume Management diese CD nicht sichtbar machen. Und dann müsste man bei solchen älteren Systemen das Volume Management abschalten. Wenn man ein neues Solaris hat, geht das alles, ohne dass man irgendwie was eingreifen muss. So, was passiert? Deswegen müssen wir erzählen, was in der letzten Zeit sich Neueres getan hat. Also erstmal im Jahr 2005, da ist mal für ein Jahr lang tatsächlich nichts weiter passiert, weil ich angefangen habe, eine Open Solaris Distribution aufzuziehen. Nachdem Open Solaris für die Öffentlichkeit verfügbar war, das hat eine ganze Menge meiner Arbeitszeit verbraucht, sodass ich halt nicht mehr an anderen Projekten arbeiten konnte. Aber seit dem Frühjahr 2006 habe ich relativ große Änderungen an den Sachen gemacht, vor allen Dingen an MKISO-FS. Da ist fast 50% des Codes getauscht worden. Es sind unheimlich viele Bugs beseitigt worden, auch Bugs, die es von in den Urversionen von 92 von MKISO es gab, da sind einige sehr, sehr Merkwürdigkeiten drin gewesen, die inzwischen alle weg sind. Wer also noch ein älteres MKISO FS hat, sollte auf jeden Fall mal auf eine aktuelle Version aufrüsten. Und da möchte ich auch noch mal was Wichtiges zu sagen. Meine Zwischenreleases, die ich immer rausgebe, nennen sich Alphas, die haben aber Release-Qualität normalerweise. Es gibt wenige Ausnahmen, wenn ich größere Änderungen mache, wo ich selber weiß, dass es dann Probleme geben könnte, dass das nicht läuft, dann schreibe ich eine Warnung in das Changelog rein. Achtung, es sind größere Änderungen gemacht worden, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Aber normalerweise ist es so, dass die Qualität dieser Alphas, die ich rausgebe, genauso gut sind wie typische Final Releases von anderer Software. Ja, bei CD Records selbst ist es so, der Blu-ray Support ist fast fertig. Der wird in den nächsten Wochen fertig werden und dann gibt es eine stabile Version, die ich dann wahrscheinlich CD Record CD-Artus 3.0 nennen werde. Hier sind mal kurz aufgelistet, was da im Augenblick bei Blu-ray noch nicht funktioniert. Gehen wir mal weiter dazu über, was also bei MKISO sich getan hat. In den letzten Jahren ist bei Linux speziell, bei anderen Systemen ist das noch nicht so schlimm, aber bei Linux ist es relativ so, dass fast alle neueren Linux-Distributionen UTF-8 als Zeichensatzkodierung verwenden. Und da MKISO-FS mit diesen Zeichensatzkodierungen klarkommen muss, habe ich im letzten Jahr eConf eingebaut. Das ist eine Bibliothek, die Zeichensatzkodierungen von einer in eine andere umwandeln kann. Das wird zum Beispiel benötigt, weil Joliet eine andere Kodierung ist als UTF-8. Und weil man vielleicht auch auf Systemen, die nicht unter UTF-8 laufen, nach UTF-8 kodieren möchte. Das funktioniert, wenn ihr nicht irgendwie was ganz Besonderes machen wollt, vollautomatisch. Ihr habt ja normalerweise solche Environment-Variablen, LC, Underline, irgendwas, wo die aktuelle Lokale spezifiziert ist. Da ist also auch die Zeichensatzkodierung mit drin. Und MKISO-FS guckt da inzwischen rein. Und wenn da was drin gefunden wird, was mit eConf umkodierbar ist, dann nimmt er automatisch diese Eingangskodierung und wandelt die auf die sinnvollen Ausgangskodierungen um. Eine ganz wichtige Sache für viele Leute, die seit vielen, vielen Jahren von Leuten immer wieder gefordert wurden, ist Unterstützung für Files größer 4 GB. Die ist also auch im letzten Jahr dazugekommen. Es ist so, dass Files nennen sich Multi-Extent-Files. Und zwar deswegen, weil es für einen File mit einem Directory-Eintrag in dem ISO 9660-Filesystem nur möglich ist, eine Dateigröße von bis zu knapp 4 GB anzugeben. Und Multi-Extent-Files sind einfach Files, die haben mit dem gleichen Namen mehrere Directory-Einträge. Und in allen bis auf einen dieser Directory-Einträge ist ein Bit drin, was sagt, es geht noch weiter. Und wenn man dann alle diese Einträge zusammennimmt, dann hat man das ein relativ großes File. Es geht also bis 8 Terabyte, was also mit ISO 66 möglich ist. Und das ist eine relativ starke Erweiterung zu dem, was bisher üblich war. Und das wird von Windows XP unterstützt, lesbar. Und ist seit ein, zwei Monaten auch irgendwie bei Linux korrekt implementiert. Also wer eine ältere Linux-Version hat, da können solche Multi-Extent-Files entweder gar nicht gelesen werden oder aber ihr kriegt alles bis auf den letzten Sektor. Also da fehlen hinten ein paar Bytes. Also wenn ihr sowas habt, müsst ihr eine neuere Linux-Version nehmen, aber ansonsten kann man mit diesen Multi-Extent-Erweiterungen jetzt Files bis 8 Terabyte schreiben. Dann die nächste Sache, die reingekommen ist UDF, also dieses Dateiformat, was üblich ist auf den DVDs. Da waren früher nur anonymisierte User-IDs und keine Zugriffsrechte kodiert. Jetzt kann man die Unix-User-IDs und die Unix-Zugriffsrechte übernehmen und da reintun. Es gibt auch Unterstützung für symbolische Links. Gut, ja. Dann eine ganz wichtige Sache dazugekommen ist, schon vor etwa einem Jahr, ist Unterstützung für RockRitch Version 1.12. Wer weiß nicht, was RockRitch ist? Gut, also es sind noch ausreichend viele. Also ISO 9660 ist ein Filesystem, was 1988 standardisiert worden ist und das hat aber im Wesentlichen nur Rücksicht auf DOS genommen. Es hat daher relativ viele sehr, sehr traurige Beschränkungen, wie zum Beispiel nur Großbuchstaben, Filenamenlängen, Beschränkungen, nicht mehr als 8 Directories, Schachtelungstiefe, keine Zugriffsrechte, keine User-IDs. Und damit das Ganze unter Unix verwendbar war, haben sich Sun, Apple und HP zusammengesetzt und haben einen Standard, der sich RockRitch nennt, entwickelt, der sauber in dieses ISO 9660 sich integriert. Das heißt, diese ISO 9660 Erweiterung namens RockRitch stecken als Rucksack, als Huckepack in jedem Directory-Eintrag drin. Und da gab es halt auch diverse Releases. Was passiert ist, dass 1994, als Rock Ridge Version 1.10 rauskam, die gleichzeitig gesagt haben, Rock Ridge ist tot, es lebe UDF, wir machen nichts mehr weiter. Und da hat niemand mehr von den Entwicklern geguckt, ob die eventuell nochmal eine neue Version von ihrem Standard rausgebracht haben. Und das Problem war, dieser Rock Ridge Standard hatte einen Konzeptfehler. Der konnte zwar lange Fahrtnahmen, beliebig tief geschachtelte Directory-Stufen, er konnte User-IDs, Zugriffsrechte, er konnte halt auch Link-Counts, wie sie bei Unix bei ls-l zu sehen sind, für Hardlinks anzeigen, aber es waren keine Inode-Nummern drin. Inode-Nummern sind die File-Seriennummern, mit denen man erkennt, dass halt ein File das gleiche ist, wie etwas, was man unter einem anderen Namen findet. Wenn die Seriennummer nämlich die gleiche ist, dann ist es gleiche Datei. Das Problem ist, sie haben bei dem älteren Rock Ridge vergessen, diese Seriennummer, die bei ISO 9660 fehlt, in diese Rock Ridge Erweiterung reinzumachen. Und darum gibt es nirgendwo richtig funktionierende Hardlink-Implementierungen bislang, bis auf Solaris inzwischen. Weil ich die jetzt mitgemacht habe, zusammen mit MKISO-FS. Und dann haben wir mit einem Sun-Mitarbeiter mal zufälligerweise vor ein paar Jahren ein bisschen gesucht, weil der wollte wissen, wo ist denn eigentlich der Rock Ridge-Standard, lass mich den doch mal lesen. Dann haben wir im Netz gesucht und plötzlich herausgefunden, huch, es gibt ja eine neuere Version und da steht drin, dass wir jetzt Inode-Nummern unterstützen. Und daraufhin haben wir gesagt, na gut, müssen wir das mal unter reinbauen. Und Ergebnis ist, also jetzt das neuere MKISO-FS kann also diese Inode-Nummern, damit sind Hardlinks korrekt implementierbar. Und seitdem das drin ist, kann man zumindest unter Solaris, wo ich das also auch im Filesystem-Treiber habe, ein Root-Filesystem hundertprozentig exakt kopieren für ein Backup zum Beispiel. Und vielleicht findet sich ja auch mal jemand, der bei Linux im Kern die entsprechenden Erweiterungen in den Filesystem-Treiber reinmacht, dass also Linux auch in der Lage ist, Hardlinks korrekt zu unterstützen. Die nächste Sache ist also auch eine Sache, da weiß ich noch nicht, wie viele Leute werden. Wer weiß denn, was Feind ist? Wer benutzt das Programm Feind in der Unix? Könnt ihr damit auch kompliziertere Begriffe machen oder benutzt ihr teilweise immer relativ einfache Ausdrücke? Also wer macht Klammern? Wer weiß, wie ein Oder und ein Und geht? Okay. Dann wird für euch sicherlich interessant sein, dass in MKISO-FS jetzt ein Feind eingebaut ist. Ich habe nämlich mal vor ein paar Jahren, als ich mich geärgert habe, dass sowohl in Solaris Feind als auch in GNU Feind böse Bugs drin sind, mich mal eine Woche hingesetzt und habe ein eigenes Feind geschrieben. Und als ich dann fertig war, habe ich gesagt, Mensch, eigentlich ist Feind was so Interessantes, da müsste man eine Bibliothek draus machen, sodass viele Programme das benutzen können. Und wie gesagt, eine Woche Feind bauen, zwei Jahre lang daraus Bibliothek machen. Inzwischen ist es also tatsächlich so, dass man es in beliebige Programme relativ leicht integrieren kann. Die Erfahrungen dazu mussten halt auch mit ESTA und mit MKISO-FS erst gefunden werden. Und es ist also jetzt so, dass man dem MKISO-FS-Programm sagen kann, dass es halt bei dem Suchen bei dem Absuchen eines Filebaums die Feind-Syntax, also einen Feind-Interpreter laufen lassen soll. Und da kann man eine ganze Menge schicke Sachen machen. Wenn ich jetzt muss ich mal gucken, wie spät das ist. Ja, da muss man das nämlich sehen. Also wir machen das vielleicht so, die Leute, ich versuche das hier noch etwas schneller zu machen. Wer da Interesse hat, ich habe einen Brenner da und wir können nachher unten irgendwo mal uns hinsetzen und dann kann ich ein bisschen was vorführen. Ja, das machen wir jetzt weg. Ja, ich habe hier auch ein paar Beispiele drin. Ich denke mal, da ich jetzt doch ein bisschen länger gebraucht habe, als ich ursprünglich dachte, ich sage euch nachher, wo der Vortrag rumliegt. Das kann ja jeder auch nochmal nachlesen. Eine ganz wichtige Sache ist, viele Leute haben sich bei Gott immer beschwert, dass sie mit diesem Device-Parameter nicht richtig klarkommen. Und darum ist also auch in den letzten Jahren da was passiert. Vor 2 Jahren ist nämlich Folgendes gemacht worden. Die meisten Leute haben ja nur ein Laufwerk in ihrem Rechner. Und wenn nur genau ein Laufwerk drin ist und ihr den Dev-Parameter weglässt, dann macht das neuere MKI Surface einfach so, dass es dann nach einem Laufwerk sucht. Und wenn es genau eins findet, dann nimmt es das. Ja, ich habe hier ein paar Beispiele drin. Ich wollte eigentlich sehen, dass ich so 5 Minuten vorführe hier noch online, aber ich denke mal, das schaffen wir nicht. Das ist ja jetzt nur noch 10 Minuten und wir brauchen noch was für Fragen, ne? Also hier sind ein paar URLs, die ich mal zusammengemacht habe, was man braucht, um Video-CDs zu kopieren. Und zwar, das Wesentliche ist, dass man mit einem Programm unter libdvd.dc das Content Scrambling rausbaut, dann, wenn man es dann neu mastert mit MKI Service, muss man die Option -dvd-video verwenden, weil die Video-DVDs teilweise Löcher haben. Und MKI-Surf ist ganz bewusst ein paar Sektoren überspringen muss, wenn es ein Filesystem anlegt. Und damit es das richtig macht, liest es ein Steuerfile dann ein und sorgt dafür, dass die DVD muss also unbedingt dieses DVD-Video-Argument verwenden. Ja, wer mir eine Mail schreiben will, die ist um die Mailadresse, in der URL, da ist der Vortrag hier drauf zum Runterladen. Wer ein aktuelles CDR-Tools laden will, der kann es aus dieser PubCD-Record-Alpha-Directory holen. Ich habe aber in letzter Zeit, weil ich relativ viel Open Source mache, es ist ja nicht so, dass CDR-Tools das einzige Open Source-Programm ist, was ich mache, mal Folgendes gemacht. Ich habe all das, was ich schon bisher veröffentlicht habe, mal in einen großen Haufen getan, weil es nämlich auch als Ganzes entwickelt wird in einem Firebaum. Und wenn man zum Beispiel feststellt, dass unter FTP values.de pubchili ein neueres Chili Tarsource-File ist als zum Beispiel bei CD-Record-Alpha gibt, dann hat man dort auch eine neuere Version als Snapshot von dem CDR-Tools drin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein paar Fragen. Ja? Ja? Also der Grund, warum die sehen ein bisschen anders aus, bisher sind die Medien alle auf Basis von organischen Farbstoffen, die mit dem Laser zerstört werden. Hier sind die einmal beschreibbaren, das ist eine einmalige Beschreibung, gerade in der Hand habe, so grau, weil das beschriftbare Medium ist ein Metallnitrid-Verbindung. Also hier gehen 50 drauf, das ist eine Zweischicht. Die gibt es in 25 und in 50 Gigabyte zurzeit. Und die müssten, nach meinem Gefühl, müssten die relativ stabil sein, weil halt so eine Metallnitrid-Verbindung braucht relativ viel Energie, um mit dem Laser den Stickstoff aus der Verbindung draus zu vertreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding also durch heiß werden oder in der Sonne liegen, auch passiert, ist wahrscheinlich geringer als bei organischen Farbstoffen. Aber diese Metallnitrid-Sachen sind sehr viel teurer herzustellen als organische Farbstoffe. Für wie man ein Blu-ray Heimkino abspielfähige Blu-ray brennt, kann ich nicht sagen. Da hoffe ich, dass mir da vielleicht auch nochmal irgendwelche Leute helfen, dass man da weiterkommt und rauskriegt, was man machen muss. Ähnlich ist es ja bei DVDs auch gelaufen. Am Anfang konnte CD-Record DVDs schreiben, MKI-Surface konnte UDF. aber Video-DVDs gingen nicht. Und dann kamen ein paar Leute und haben mitgeholfen und dann ist der Inhalt von diesem DVD-Videos-Option in MKI-Software entstanden und danach war es halt auch möglich, Video-DVDs zu machen. Wie es bei Blu-ray aussieht, müssen wir irgendwie mal rauskriegen. Noch eine Frage? Also ich habe hier einen Blu-ray-Brenner dabei und ich wollte halt auch nochmal so ein paar Sachen auch mit dem Feind, also wer interessiert, wie das mit diesem Feind, dem eingebauten Feind-Kommando gedacht ist, gerne mal vor. Wahrscheinlich nicht. Wir müssen mal sehen, aber ich vermute mal mehr als 10 Leute, wenn das ja nicht sein, die dann tatsächlich an sowas komplizierten doch Interesse haben. Wer hat denn Interesse daran? Habe ich doch richtig geschätzt. Ja. Ja, schönen Dank.